This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Heute habe ich mal was anderes. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise Reddit-Geschichten erzähle von wahren Ereignissen, die anderen Leuten widerfahren sind und diese Geschichten dann in das Internet schreiben. Doch heute ist das alles ein wenig anders. Ich erzähle nämlich von einer Geschichte, die mir passiert ist, die auch hundertprozentig wahr ist. Ich werde das Ganze auch nicht schneiden oder Sprachfehler oder dergleichen herausnehmen. Verzeiht mir also, wenn der ein oder andere Fehler drinne ist, der normalerweise nicht in diesen Folgen steckt. Ich spreche auch eher frei heraus. Normalerweise lese ich ja richtige Geschichten vor. Doch ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht und versuche anhand mich dieser Stichpunkte zu orientieren und diese Geschichte zu erzählen. Ja, der Hintergrund von meiner Kindheit und von mir selber ist hierfür sehr, sehr wichtig. Also fangen wir mal an mit mir. Ihr habt sicherlich meine Stimme schon viel mitbekommen. Ihr wisst vielleicht auch vom Aussehen, wer hinter diesem Podcast bzw. YouTube-Kanal steckt, aber was ist denn mit mir? Wer bin ich denn? Ja, viele wissen das, oder manche haben mir lustigerweise schon in die Kommentare meinen Namen gesagt. Ich bin Jonas, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Berlin, bin hier groß geworden und lebe hier. Ja, und der, wie ich schon erwähnt habe, ist meine Kindheit hierfür sehr, sehr wichtig. Also fangen wir an mit meiner Vergangenheit. Etwas, da bin ich ehrlich, was mir ein wenig schwerer fällt, aber trotzdem versuche ich, das zu erzählen. Also, ich komme ursprünglich aus Neukölln. Ich bin hier ich bin in Kreuzberg geboren, aber ich bin in Neukölln groß geworden. Gerade so die Ecke Sonnenallee, Fuldastraße, da habe ich nämlich gewohnt sehr lange, in der Fuldastraße, als ich noch ein Kind war. Vielleicht sind da ein paar Berliner unter uns, die kennen die Gegend sicherlich. Ja, ich bin dort zur Schule gegangen, zur Grundschule besser gesagt, und zwar war das die Rixdorfer Grundschule. Das ist in der Donaustraße, das ist eine Seitenstraße von der Sonnenallee. Grüße gehen raus für die Neuköllner hier, die das alles kennen. Ja, ich bin dort zur Schule gegangen, zur Grundschule bis zur ersten oder zweiten Klasse, bin dort in den Kindergarten gegangen und das Verhältnis zu Hause war eher schwierig, ne? Also wir sind drei, also mein Bruder, meine Schwester und ich, wir sind insgesamt halt drei Geschwister und wir haben auch unterschiedliche Väter. Nur ist es so, dass von keinem von uns, auch kleiner Funfact, jeder Vater kommt sozusagen von einem anderen Kontinent. Mein Vater kommt aus Europa, der von meiner Schwester aus Afrika und der von meinem Bruder aus Indien. Ja, ist eine lustige Familienkonstellation. Nur leider sind alle weggegangen, sodass meine Mutter und wir drei alleine mit ihr groß geworden sind. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für sie gewesen. Zudem hatte sie sehr starke psychische Probleme, sodass es eines Tages hieß, jo, ihr kommt jetzt ins Kinderheim und das auch für eine ganze Weile. Ich erinnere mich noch sogar an den Tag, als sie uns abgeholt haben und so. Ja, aber dann war es halt so, wir sind ins Kinderheim gekommen, wir drei, und da gibt es so etwas, das nennt sich Haupthaus. Das war von der Diakonie und die hatten da so mehrere Gruppen und ja. Aber als erstes sind wir alle in ein großes Haus gekommen. Das war wie so eine Sammelstelle, um zu gucken, was mit den Kindern passiert. Ob die zurück zu ihren Eltern kommen, ob die doch noch weiter in einer Einrichtung bleiben oder ob die zu den Großeltern kommen, was weiß ich, ne? Dann wird erstmal geschaut. Und wir waren damals in der sogenannten Kurzzeitgruppe. Für 7 Monate, das weiß ich noch. Und das war wie so ein, ja, wie so ein großer Hort. Da waren 100 Kinder vielleicht, 150 bis 200 Kinder, so. Ich erinnere mich nicht dran. Auf jeden Fall schon wie so eine kleine Schule, ne? Ja, und dann wurde halt geschaut, so was passiert mit denen. Und für uns hieß es damals, okay, die Kinder kommen nicht zurück zu ihrer Mutter. Der Kontakt zu den Vätern ist eh auch nicht vorhanden, weil die alle irgendwo anders leben, die leben nicht mal mehr in Deutschland. Und dann sind mein Bruder und ich, weil wir damals älter waren, ne? Also ich bin der Älteste mit meinen 25 Jahren, mein Bruder ist nochmal jünger als ich. Der ist 3 Jahre jünger als ich und meine Schwester nochmal 3 Jahre jünger, sprich 6 Jahre jünger als ich. Und ich war zu dem Zeitpunkt 5, 6, 7 Jahre alt vielleicht. Also schon nach der Zeit. Und meine Schwester war wesentlich jünger, deshalb konnte die nicht mit in die gleiche Gruppe wie mein Bruder und ich kommen, weil die halt dafür viel zu jung war. Und dann sind mein Bruder und ich also nach ungefähr 7 Monaten, einem Jahr in dieser Auffanggruppe weitergezogen nach Rahnsdorf. Ja, dort habe ich dann, ich glaube, ich bin in die dritte Klasse dort in die Schule gegangen und habe dort meine Schule halt gemacht, meine Grundschule, und bin dann, während ich noch dort in dieser Gruppe gelebt habe, in dem Kinderheim, wir waren anfangs 9 Personen oder 9 Kinder, das wurde dann weniger, weil einer wurde adoptiert, einer ist dann doch zurück zu dem Vater und so weiter, aber wir waren am Anfang 9 und es waren immer so, es sind halt Kinder dazugekommen, Kinder gegangen, und wir waren immer so zwischen 5 bis 7 Kinder, 5 bis 9 Kinder, ne? Und mein Bruder und ich sind dann halt dort zur Grundschule gegangen und haben unser Leben halt gelebt, und irgendwann bin ich älter geworden und bin auf eine Realschule gegangen. Ja, und dann hat meine Mutter, wir hatten auch Kontakt gehabt, meine Mutter und ich und mein Bruder und meine Schwester, und wir hatten schon Kontakt, aber halt eher sporadisch oder sporalisch, ich kenne das Wort nicht. Und meine Mutter hatte damals einen Mann kennengelernt, nennen wir ihn einfach Joe, weil ich möchte auch nicht seinen echten Namen nennen, weil bla 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 Datenschutz, und ich erzähle das auch nicht hier, um Leute irgendwie, ich möchte jetzt nicht, dass meine Mutter schlecht dasteht oder mein Vater oder irgendwelche Familienmitglieder, das möchte ich wirklich auf gar keinen Fall. Ich versuche das halt zu berichten, weil es halt wichtig ist, ne? Es ist wichtig für diese Geschichte. Gerade jetzt der Part, der kommt mit diesem... jetzt habe ich den Namen gesagt, das muss ich zensieren. Gerade der Part, der jetzt kommt mit dem Joe. Ne? Wir sind also dann irgendwann zurück zu meiner Mutter, weil sich Joe sehr hart dafür eingesetzt hat, wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, dass wir zurück können als Kinder. Weil er selbst hat im Kinderheim gelebt und er kann es halt sehr gut nachvollziehen, wie das Leben dort ist. Und wir sind dann irgendwann zurück zu meiner Mom, zu unserer Mom, also mein Bruder und ich, meine Schwester leider nicht, weil die war in ganz anderen Einrichtungen als wir. Dann sind wir irgendwann zurück. So mit, ich glaube, ich war da in der 9., 8. Klasse irgendwie so. Auf meiner Realschule in Friedrichshagen, by the way. Die Bölsche-Schule, falls die jemand kennt. Shoutout zur Bölsche-Schule, yay. Sind wir wieder zurück zu meiner Mom, und ich habe dann halt weiter meine Schule gemacht. Leben war voll entspannt, weil im Kinderheim gibt es halt viele Regeln. Es gibt wirklich sau viele Regeln, was auch normal ist. Ne, man braucht halt Struktur und dergleichen. Und zu Hause, also bei meiner Mutter, war es halt nicht mehr so. Ne? Diese viele Regeln wurden aufgehoben. Und das war für mich damals extrem cool, weil ich konnte zocken, so viel ich wollte. Ich konnte mit meinen Freunden machen, was ich wollte. Ich konnte auch so viel kiffen, wie ich wollte. Ja, was ich euch nicht rate, weil ich war damals viel zu jung, Mann. Ich war 14, 15 und hab gekifft einfach zu Hause, so. Ja, empfehle ich euch nicht, sage ich euch, wie es ist. Jetzt mit der Legalisierung ist es vielleicht ein bisschen entspannter, aber fangt nicht zu früh an mit so einer Scheiße, wirklich. Kann ich euch, wirklich, für die Leute, die ein bisschen jünger hier sind. Ja, und dann haben wir halt gelebt. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann auf ein... Ich weiß leider nicht, wie der Begriff heißt, aber es gibt hier in Berlin Oberstufenzentrum, genau. Ich bin dann auf das Oberstufenzentrum gegangen, in Schöneweide, und habe dann dort mein Abitur gemacht, so, weil ich wusste nicht, so, was soll ich machen jetzt nach der 10. Soll ich eine Ausbildung machen? Keine Ahnung. Ich war voll orientierungslos, deshalb habe ich mir gesagt, ey, komm, ich mache mein Abitur. Eine sehr schöne Zeit, also habe ich auch viele Leute kennengelernt, gute Freunde. Und ich glaube, das war während der Abiturzeit oder kurz davor.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Zumindest. Aber Joe hat, sagen wir einfach, wie es ist, er war früher drogenabhängig, hat Heroin genommen und war so, ist davon weggekommen langsam, ne? Entschuldigung, jetzt habe ich gerülpst. Er ist davon weggekommen. Er hat so ein Medikament namens Polamidol genommen. Das ist halt gängig für ehemalige Heroinabhängige, ne? Nur mal so zur Info, das ist so wie Methadon, nur doppelt so stark. Also Methadon kennen wahrscheinlich mehr als Polamidol, aber Methadon ist doppelt so stark. Polamidol ist doppelt so stark und das hat mein Stiefvater damals genommen. Ja, irgendwann hat der Joe, der war halt in der Vergangenheit ein bisschen kleinkriminell und so. Ich fand das damals cool, so als Jugendlicher, 14, 15, ja, man, voll geil. Und er hat irgendwann angefangen, so Leute zu tätowieren, ne? Er hat irgendwann, ich erzähle auch gleich, warum es relevant ist, dass ich das erwähnt habe, dass er drogenabhängig war in der Vergangenheit. Und er hat irgendwann so angefangen, Leute zu tätowieren, hat bei eBay Kleinanzeigen oder was weiß ich gesagt, yo, hier, kommt hierher, ich kann euch tätowieren für ein Apfel und ein Ei. Und manchmal haben wir auch eine PlayStation 3 oder so bekommen, statt Bargeld. Und irgendwann hat dieser Joe Verbrecher kennengelernt, so schon schwerere Jungs, ne? Ich erinnere mich noch, einmal saßen so irgendwelche Hells Angels in der Wohnung, was ich möchte jetzt nicht implizieren, dass Hells Angels kriminell sind, aber dennoch hat es einen gewissen Eindruck auf mich damals gemacht. Saßen so in der Wohnung auf der Couch und wurden tätowiert, während ich PS4 damals gespielt habe im Wohnzimmer. Also war auch lustig, ne? Ich habe da so auf dem Fernseher irgendwie Assassin's Creed Black Flag gespielt auf der PS4 und er hat hinter mir irgendwelche Leute tätowiert, ne? Und durch dieses Tätowieren hat Joe irgendwann einen Mann kennengelernt, Daniel. Und dieser Daniel, der wird noch sehr relevant für diese Geschichte. Der hat Daniel tätowiert und die haben sich angefreundet. Er war ein bisschen jünger. Dieser Daniel war, ich glaube, 19, 20 und mein Stiefvater Joe, der war, keine Ahnung, 25 oder so. Ja, und die haben halt sich gut verstanden, haben Sachen miteinander gemacht und mein kleiner Bruder, der ist oft mit denen mitgegangen, mit den beiden, während die irgendwas gemacht haben, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich wollte lieber zocken und zu Hause chillen, so als mitzugehen. Ne, und irgendwann, es ist halt sehr, sehr schwer, das zeitlich zuzuordnen, es war halt irgendwann danach, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, sind meine Mutter, mein Bruder, meine Oma und ich alle an die Ostsee gefahren für ein paar Tage, sagen wir für eine Woche, ne? Wir sind an die Ostsee gefahren, haben dort so einen kleinen Familienurlaub gemacht und wir sind zurückgekommen nach Hause. Und ich erinnere mich noch an das Bild, was ich damals dann gesehen habe. Und zwar waren in der Wohnung so Heroinspritzen und so Heroinbesteck wie Löffel oder, keine Ahnung, irgendwelche blutigen Taschentücher und es war halt voll chaotisch, Mann, zu Hause. Ja, und meine Mom hat dann gesagt, ich habe den Namen schon wieder gesagt, der Joe war dann weg, so, der war dann einfach weg. Und meine Mutter wusste halt, was Sache ist, ne? Ich wusste ja damals nicht, dass der mal heroinabhängig war und scheinbar einen Rückfall gehabt hatte. Der war dann weg und der ist dann auch nicht wiedergekommen. Also vielleicht haben die sich ein, zwei Mal gesehen, aber meine Mutter meinte, ey, du, ganz ehrlich, hier sind zwei Kinder, so, du kannst hier nicht Drogen nehmen, was ist das, so, verschwinde. Und ja, der ist dann einfach auf der Straße gelebt. Der hat dann einfach auf der Straße gelebt und ich habe den nie wieder danach gesehen. Nie wieder habe ich den danach gesehen. Ja, und dann war das so, dass eines Morgens, da war ich 14, 15, 16, irgendwie so im Dreh, eines Morgens gegen 5 oder 6 Uhr hat dann jemand an der Tür geklopft, vor unserer Haustür. Also unten, wo man eigentlich klingelt und dann wird die Tür aufgemacht und dann kommt man ins Gebäude rein. Die Tür war defekt, die war kaputt. Das heißt, man konnte einfach gegendrücken und war dann in dem Gebäude drinnen. Ne? Das war so ein, ich habe da Rummelsburg gewohnt. Es waren so drei Etagen, so halt normales Gebäude. Ja, und dann hämmert irgendjemand an die Tür, so bam, bam, bam. Um 5 Uhr, 6 Uhr morgens, vielleicht war es auch 7 Uhr, 8 Uhr, keine Ahnung. Ja, aber ich denke mir so, was ist das denn? Bam, 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 klopft es wieder. Und meine Mom hatte voll Schiss, dass es dieser Joe ist, der, weiß nicht, völlig high, so voll auf seinen Drogenfilm jetzt bei uns wieder zurück möchte oder keine Ahnung. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich guck mal, wer da ist. Ne? Bin so an die Tür gegangen, bin da hingeschlichen, damit auch niemand weiß, dass wir zu Hause sind. Bin so hingeschlichen und guck durch dieses Loch. Und dann sehe ich diesen Daniel da. So irgendjemand, den ich schon voll lang nicht mehr gesehen habe, steht plötzlich um 5 Uhr, 6 Uhr morgens vor unserer Haustür. Und er ruft nach Joe. Er fragt, ob unser Stiefvater da ist. Aber wenn das noch nicht genug ist, war da noch jemand anderes. Irgendein Mann, den ich noch nie gesehen habe vorher in meinem Leben. Und jetzt klopfen die um 5 Uhr, 6 Uhr morgens an unsere Tür und wollen mit unserem Stiefvater von damals, der nicht mehr dort gelebt hat, reden. Das war voll weird. Und die waren auch auf irgendwas drauf. 100%ig. Die waren entweder völlig Hacke oder haben irgendwelche Drogen genommen. Keine Ahnung, aber die haben keinen normalen Eindruck auf mich gemacht damals. Also sie fragen nach Joe und bam, 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 klopfen weiterhin an die Tür. Und ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe, dass er nicht da ist oder ob ich gar nichts gesagt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber sie sind dann irgendwann gegangen, die beiden Männer. Und es kam keine Reaktion mehr von denen. Und dann habe ich nach einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe in der Schule damals, ob Leute davon berichtet haben oder ob ich das selber in der Schule gesehen habe, weil ich weiß noch, dass Leute das erzählt haben in der Schule und ich mir dachte, ey, den kenne ich doch, den Typen. Oder ob ich selber gesehen habe, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber das war auf Facebook und da habe ich ein Foto gesehen von diesem Daniel und wir hatten damals so Quarzhandschuhe an und ein Hell's Angels T-Shirt. Das war von meinem Stiefvater damals. Und ich habe gesehen, wie dieser Daniel auf Facebook diese Handschuhe anhat und in die Kamera zwei Stinkefinger zeigt und dieses T-Shirt anhat. Dachte ich mir so, hä? Und daneben war noch, man hat auch ein Foto von einem anderen Typen gesehen. Wenn ihr das auf YouTube guckt, dann zeige ich hier mal, blende ich hier das Bild ein, was ich meinte. Und das Foto, das sind unsere Handschuhe damals gewesen und unser T-Shirt, also von meinem Stiefvater. Dann gucke ich so auf die Überschrift, die dort steht. Daniel M. und Aaron T. haben Maria P., die schwanger war, lebendig angezündet. Ohne Scheiß. Dieser Daniel, den ich kannte halt, und dieser andere Typ haben gemeinsam, das war, glaube ich, die Freundin von diesen Erin, haben die einfach umgebracht. Die war schwanger, die haben sie mehrere Male mit einem Messer in den Bauch gestochen oder halt abgestochen und dann den Bauch einfach aufgeschnitten mit so einem Brotmesser und danach angezündet, während die noch lebendig war. Die war nicht mal tot. Ja, und das ist in einem Park passiert, der war Schöne Weide oder Kölnische Heide, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also, kurz gesagt, hat dieser Daniel, den ich kannte, In der gleichen Nacht, wo er diese Frau umgebracht hat mit seinem Kollegen, den ich dann auch später erkannt habe, weil ich wusste, dass es der Typ war, der auch in diesem Foto war, der bei uns an die Tür geklopft hat. Die beiden haben dann in derselben Nacht, wo sie die Frau umgebracht haben, ne, bei uns an die Tür geklopft. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich den reingelassen hätte, ne? Also es ist gut möglich, dass ich sonst nicht mehr hier sein könnte und diese Geschichte erzählen könnte. Ja. War schon eine heftige Story. Ja, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Und ich weiß noch, meine Freundin damals, die habe ich in der Schule kennengelernt, die ist immer so joggen gegangen durch so einen Park, ne? Und sie meinte dann irgendwann, dass sie ungern in diesen Park geht, weil sie mitbekommen hat, wie dort, oder weil sie gelesen hat, wie dort eine Frau halt umgebracht wurde, erst vor kurzem. Und das war halt, der Mörder war halt dieser Daniel, den ich kannte. Ja, schreibt mir mal ruhig, was ihr davon, also was ihr von diesem Format gehalten habt. Ich hab noch andere interessante Stories, von denen ich erzählen würde. Ja, passt auf euch auf und vielen Dank. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Geschichte wieder.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.